Ich bete. Das tut unserem Herzen gut, dich so fröhlich zu loben und zu ehren. Und auch der, der vielleicht ein wenig betrübt, ängstlich, ja vielleicht auch tief traurig hergekommen ist, ich denke, er wird mitgezogen worden sein von dem Lob. Und es weitet sich der Horizont. Man kann den Kopf wieder nach oben nehmen, weil wir wissen dürfen, dass unser Leben in deiner Hand gut aufgehoben ist. Du willst uns Perspektive schenken für unser Leben. Du gibst uns Hinweise, wie unser Leben gut gelingen kann. In deinem Wort, und dafür wollen wir dir auch Dank sagen. Sicher ist es dem einen oder der anderen aufgefallen, in all den guten Gaben, diesen bunten Früchten des Feldes und der Bäume liegt die Bibel, dein gutes Wort, das uns Frucht bringen lassen will. So wollen wir jetzt auf dich hören und wir vertrauen darauf, dass du dich zu Gehör bringst, dass du so redest, dass wir hören können. Nicht nur mit den Ohren, nicht nur mit dem Verstand, sondern dass es uns zu Herzen geht. Dabei hilf uns bitte, Herr. Amen. Der Predigttext steht im 2. Korintherbrief, Kapitel 9, die Verse 6 bis 15. Wenn wir ihn einblenden können, bitte. Das ist die Übersetzung der Hoffnung für alle. Paulus schreibt, ich bin davon überzeugt, wer wenig sät, der wird auch wenig ernten. Wer aber viel sät, der wird auch viel ernten. So soll jeder für sich entscheiden, wie viel er geben will, und zwar freiwillig und nicht aus Pflichtgefühl. Denn Gott liebt den, der fröhlich gibt. Er kann euch so reich beschenken, ja mit Gutem geradezu überschütten, dass ihr zu jeder Zeit alles habt, was ihr braucht, und mehr als das. So könnt ihr auch noch anderen auf verschiedenste Art und Weise Gutes tun. Schon in den Heiligen Schriften heißt es ja von dem Mann, den Gott reich beschenkt hat, großzügig schenkt er den Bedürftigen, was sie brauchen. Auf seine Barmherzigkeit kann man immer zählen. Gott aber, der dem Sämann Saat und Brot schenkt, wird auch Saatgut geben. Er wird es wachsen lassen und dafür sorgen, dass das Gute, das ihr tut, Früchte trägt. Ihr werdet alles so reichlich haben, dass ihr unbesorgt weitergeben könnt. Wenn wir dann eure Gabe überbringen, werden viele Menschen Gott dafür danken. Eure Gabe hätte demnach zwei gute Auswirkungen. Sie wäre nicht nur eine Hilfe für die notleidenden Christen in Jerusalem, sie würde auch bewirken, dass viele Menschen Gott danken. Durch eure Unterstützung zeigt sich, wie sich euer Glaube bewährt. Dann werden die Beschenkten Gott loben, weil ihr euch so treu zur rettenden Botschaft von Christus bekennt und so bereitwillig mit ihnen und mit allen anderen teilt. Sie werden für euch beten und wären gern mit euch zusammen, weil sich an euch die Gnade Gottes auf so wunderbare Weise gezeigt hat. Wir aber danken Gott für seine unaussprechlich große Gabe. Liebe Gemeinde, das war schon etwas zu früh. Von Herzen geben ist der erste Teil, der erste kurze Teil der Predigt, die erste Überschrift. In einer Zeit, in der es im Gottesdienst noch eine Kollekte gab, das ist also gefühlt ja schon viele, viele, viele Jahre her. Wir haben uns so dran gewöhnt, dass die Box da draußen steht und hier keiner mehr mit dem Körbchen durch die Reihen geht. Jedenfalls, stellt euch vor, damals hätte jemand von euch ein Foto geschossen, als ihr gerade das Geld da hineinwerft. Hätte das so ausgesehen oder sähe das Foto so aus oder die Fotos des Prozesses? Wie fröhlich gibst du gewöhnlich deine Kollekte? Vielleicht eher gedankenlos, weil du es so gewohnt bist? Oder um deine Pflicht zu erfüllen? Der ältere Herr in der Karikatur hat durchaus bewusst gegeben. Aber ob es wirklich fröhlich geschah? Gott schaut das Herz an. Jeder ist herausgefordert, ehrlich gegenüber sich selbst zu sein. Wie gebe ich? Es geht in diesen Versen ja zunächst einmal ums Geld. Auch das gibt es halt in der Bibel, dass da mal über Geld geredet wird. Paulus erinnert die Korinther an die Sammlung für die in Not befindlichen Christen in Jerusalem. Aber was er hier schreibt, eben zum Thema Spenden, Geld geben, Kollekte, das können wir durchaus für mehr als nur das hören. Und dazu von mir weitere 4 Entdeckungen. Jeder Gartenbesitzer weiß das. Wer beim Säen spart, der wird auch sparsam ernten. Allerdings die Anwendung auf unser Spendenverhalten, finde ich, ist schon ein wenig abenteuerlich. Weil wer spendet, der bekommt da ja nichts zurück. Das Geld, was wir in den Klingelbeutel werfen, ist einfach weg. Wenn wir also heute sammeln für unseren Gemeindebund, dann ist das dort gesät. Und das ist für viele von uns gefühlt ganz weit weg. Aber wir hoffen dennoch, dass es Frucht bringt in unserem Land oder vielleicht eben auch darüber hinaus. Christoph Stieber hat ja so ein wenig den Blick geweitet, was alles mit diesem Geld geschieht. Denn Gottes Reich ist global, ist ökumenisch. Die ganze Welt umspannt. Nicht anderes heißt das Wort Ökumene. Das Reich Gottes hat eine ganz andere Logik und Dynamik als alles sonst in dieser Welt, im Allgemeinen und bei Geld im Besonderen. Ganz gleich, an welcher Stelle ich für das Reich Gottes etwas gebe, ganz gleich, wo die Ernte dann eingefahren wird, es kommt auch mir zugute. Denn ich bin doch Teilhaber, Miterbe des Reiches Gottes. Und es bleibt ja auch nicht bei dieser Auswirkung, ich sag mal, für die Ewigkeit. Gegenwärtig und sichtbar sind die Dankschreiben, Infos, Newsletters, Videos, die wir von den Mitarbeitenden in Elstal bekommen, von der EBMI, von unseren Missionarinnen, die wir ausgesandt haben, von der Gemeinde in Nussfalau in Rumänien und von den beiden Familien, deren Haus da zerstört worden ist und wir haben gespendet. Immer gibt es auch dafür Antwort. Was ist passiert? Wie konnten wir das Geld nutzen? Und ein Dank. Und es ist dann immer so ein wenig, als wären wir bei der Arbeit selbst dabei, die wir diese Arbeit von der Ferne mit Geld unterstützt haben. Und die Gebete derer, für die wir das Geld gegeben haben, denen unser Geld zugute kommt, sie sind spürbar, für mich zumindest, und eben ihr damit gegebener Dank an Gott. Also, wir ernten doch was. Wir kriegen nicht Dividende, wir kriegen keine Zinsen, aber wir kriegen viel Wertvolleres zurück, wenn wir uns dafür von Gott den Blick schärfen lassen, dass wir das wahrnehmen. Doch schauen wir auf unsere Gemeindearbeit hier bei uns in Heiligenstadt. Ich habe mich schon in Jugendzeiten immer wieder darüber geärgert, wenn Gemeinde mal wieder ein altes Sofa geschenkt bekam. Das ist für die Jugend doch wunderbar. Oder vielleicht auch irgendetwas anderes, das der Spender nicht mehr benötigte. Aber es ist doch zu schade zum Wegwerfen und für die Gemeinde noch gut genug. Ich meine, für die Gemeindearbeit gebe ich das Bestmögliche. Wenn wir ins Alte Testament schauen, dann waren nur die besten Opfertiere für das Opfer angemessen. Nicht die, die irgendeinen Makel hatten und die man deshalb sowieso loswerden wollte. Was investieren wir also hier? Was investierst du hier? Setzt du dich mit deinen Fähigkeiten irgendwo ein? Übernimmst du Verantwortung? Oder hast du dich in die Zuschauerrolle zurückgezogen? Besuchst den Gottesdienst, gibst deinen Gemeindebeitrag, aber du gibst dich nicht selbst. Es gibt auch in unserer eher kleinen und ja durchaus alten Gemeinde mit relativ wenig Aktivitäten viele Möglichkeiten, sich einzubringen, der Gemeinde etwas zu geben. Angefangen bei unserem Gebetstreffen am Mittwochmorgen um 8.50 Uhr oder bei der Dekoarbeit von Gudrun Schulz, die sie fast alleine inzwischen leistet. Wir haben es gehört. Vielleicht gibt es da jemand, der sagt, ja eigentlich, ich könnte das auch. Ja, sagt's ihr, macht mit. Oder unterstützt sie einfach dadurch, dass ihr vielleicht mal etwas zur Verfügung stellt, was wirklich schön ist und uns erfreut, wenn es hier vorne steht und gebraucht wird dadurch. Oder in der Teilnahme am Bibelgespräch, das ja von den Wortbeiträgen der Teilnehmer lebt, doch nicht von dem Pastor, der da noch eine Predigt hält. Ins Stadion gehen, weil man Fußball mag, ist ganz nett. Aber wer als Fan dabei ist, wer seine Mannschaft anfeuert, wer also sozusagen mit seinem ganzen Herzen da mitkämpft, wenn die da unten dem Ball nachjagen und versuchen, das Runde ins Eckige zu kriegen, beim Gegner natürlich, nicht bei sich selbst, der ist eben mit dem Herzen dabei. Das ist was ganz anderes. Wer in der Gemeinde mitarbeitet, mitbetet, der ist mit seinem Herzen dabei. Und weitergefasst, weil das Reich Gottes ja nicht an den Grenzen der Gemeinde endet, was investierst du in dein Christsein? Was tust du also für das Reich Gottes? Und dabei kommt es nun nicht unbedingt auf Quantität, also auf möglichst viel an. Man kann auch zu viel Samen auswerfen, das ist dann meist eher kontraproduktiv. Doch an manchen Stellen bringt etwas mehr an Zeit auch einen deutlichen Zuwachs an Qualität. Jeder Musiker kann davon berichten. Aber das gilt zum Beispiel auch für Beziehungen. Um sicherzustellen, dass eine Beziehung, die man erstmal auch hat herstellen müssen, also da musste man ja schon investieren, auch da wissen wir, ohne Zeit geht da gar nichts. Aber um dann sicherzustellen, dass sie am Leben bleibt, muss man eben immer wieder Zeit in sie stecken. Wie viel Zeit investiere ich in meine Ehe? Wie viel Zeit habe ich für meine Kinder und für meine Enkel? Oder manche haben ja schon Urenkel. Wie viel Zeit nehme ich mir für meine Nachbarn hier? Habe ich ein offenes Ohr? Vielleicht eine offene Tür? Reiche ich gern die Hand? Oder auch die Butter, wenn dem Nachbarn sie fehlt? Ich habe es in all den Dienstjahren immer wieder erlebt, dass alte Menschen ihr Leid klagen darüber, dass ihre Kinder keine Zeit für sie haben. Und ich habe dann fast immer zurückgefragt, wie viel Zeit hattest du für deine Kinder, als sie dich brauchten? Im Segen säen. Ein gewisses Maß. Wir haben alle nur 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, 52 Wochen im Jahr. Keiner von uns hat mehr. Also das mögliche Maß an Zeit für den anderen aufbringen mit dem Wunsch, ihm Gutes zu tun, ihn zu erfreuen. Und da reicht ja manchmal ein Telefonanruf. Man muss da gar nicht lange sprechen, nur dass man dem anderen das Signal gibt, ich denke an dich. Oder eine Karte mit einem netten Gruß. Eine E-Mail für die, die schon ein digital unterwegs sind oder für die, die noch ein bisschen älter unterwegs sind, eine SMS, immerhin auch schon mit einem Handy verschickt. Oder eben das Angebot, ein offenes Ohr zu haben, eine offene Tür, da zu sein, wenn es nötig ist. Aber vielleicht leiden wir ja auch an einer Augenkrankheit. Wir sehen immer nur den Mangel, nicht aber unseren Reichtum. Es war wohl nicht so ganz unbegründet, als vor geraumer Zeit jemand das Wort prägte, dass wir in Deutschland auf hohem Niveau klagen. Es ist keine Frage, es gibt manche Missstände. Die Schere des Wohlstands geht immer mehr auseinander. Und da gilt es aufzupassen. Da wäre ein guter Anfang gemacht, wenn wir alle nicht so sehr darauf aus wären, ein möglichst großes Stück vom Kuchen für sich selbst herauszuschlagen. Vielleicht lassen auch wir Christen uns von Neidparolen anstecken. Da werden Rentner gegen Hartz-IV-Empfänger aufgewiegelt, die Jungen gegen die Alten, die Wessis gegen die Ossis und so weiter und so weiter. Und dazu vielleicht nur eine Nebenbemerkung aus Anlass des heutigen Tages, denn wir feiern ja nicht nur Erntedank, sondern wir erinnern auch heute an 31 Jahre deutsche Einheit. Feiern wir das wirklich? Das war doch damals ein Wunder. Also ich habe es wirklich so empfunden. Es war ein Wunder und damit auch eine Gebetserhörung. Wir können doch eigentlich, hier kommt dieses schöne Wort eigentlich, das das Deutsche hat, wir können doch eigentlich nur dankbar sein. Auch wenn es hüben wie drüben ewig Gestrige gibt, die die Mauer gerne wieder aufbauen möchten. Auch wenn die Einheit uns einiges gekostet hat und wahrscheinlich auch noch weiter kostet. Aber wie viel mehr an Freiheit haben wir gewonnen? Auf beiden Seiten. Und dann weite ich den Blick nochmal von dieser tagespolitischen, sage ich mal, oder ja, Erinnerung und auch Gegenwart, sondern nochmal generell. Wir leben in einer Demokratie. Auch das ist doch nicht selbstverständlich. Wir haben Gewissens- und Religionsfreiheit in unserem Land. Wir können uns hier versammeln in aller Öffentlichkeit und müssen nicht Sorge haben, dass da die Staatspolizei plötzlich reinkommt und uns alle Handschellen anlegt. In unserem Land gelten die Menschenrechte. Alles das, davon bin ich zutiefst überzeugt, hat seine Wurzeln in unserem christlichen Glauben. In dem, was Christus in diese Welt gebracht hat. Es wird dadurch gespeist, es wurde dadurch initiiert. Menschen haben entdeckt, das ist doch eigentlich die rechte Art, wie wir miteinander leben können und sollen. Und damit, dass wir das so haben, Grund, dankbar zu sein. Paulus weist die Korinther darauf hin, dass die reich von Gott beschenkt sind. Nun muss man wissen, dass die Christinnen und Christen in Korinth größtenteils aus den untersten Bevölkerungsschichten stammten, also eigentlich arme Leute waren. Paulus erinnert uns daran, dass wir auf das sehen sollen, was wir haben und nicht auf das, was wir nicht haben oder was andere vermeintlich mehr haben als wir. Wie zufrieden sind wir eigentlich? Manchmal habe ich das Gefühl, die Unzufriedenheit wächst im Quadrat zum Wohlstand. Zumindest aber wächst die Zufriedenheit nicht proportional zum Wohlstand, sondern wenn sie denn wächst, dann eher wie eben die Wurzelkurve. Also bleibt dann irgendwann auf dem gleichen Niveau. Und da, wo dann mal was wegbricht von dem, was man hatte, also eben tatsächlich auch etwas zurückgeht, und wenn wir älter werden, dann geht überall irgendwo was zurück, das gehört dazu, da fällt sie dann auch ganz steil wieder ab, und zwar sehr viel schneller als das, was tatsächlich bei uns zurückgeht. Wer zufrieden ist, ist dankbar. Wer dankbar ist, ist zufrieden. Das ist immer eine Wechselwirkung. Und wer dankbar ist, der teilt auch gerne, auch von dem, was er vielleicht gar nicht so reichlich hat. Und sagt eben damit, dass er teilt, danke. Dass aus dem, dass wir geerntet haben, dass wir gesät haben, eine gute Ernte wird, das ist ja von vielen Faktoren abhängig. Deshalb gehört das Gebet natürlich dazu, wenn wir etwas geben. Mein Dienst als Pastor wäre ohne eure Gebete, und ich weiß, dass es etliche sind, die das tun, für mich beten, wären ohne diese Gebete letztlich nicht denkbar, nicht durchführbar. Ich wäre schon längst irgendwas anderes, aber nicht mehr Pastor, wenn nicht immer wieder Menschen für mich beteten. Wir beten, weil wir wissen, dass wir Erfolg nicht machen können. Wir beten, weil wir wissen, dass wir von Gottes Segen abhängig sind. Wir beten, weil wir Gott vertrauen, der uns überreich beschenken will. Ja, dieses Vertrauen kann eben dahin wachsen, dass wir geben, auch wenn wir den Eindruck haben, dass es nicht reicht, dass wir zu wenig haben. Der Gemeindehaushalt, ich gucke jetzt mal zu Werner, ob er es bestätigt, ist ein Glaubenshaushalt. Wir haben gewisse Erfahrungswerte. Aber dass das tatsächlich auch weiter so bleibt, ob das Geld weiter so zusammenkommt, wie wir es in den Haushaltsplan einstellen, wissen wir nicht. Das haben wir nicht in der Hand. Ja, und dann wagt man eben auch immer mal ein Projekt, das finanziell Risiken birgt. Auch im persönlichen Bereich wagt man es vielleicht mal, eine saftige Spende zu geben, auch wenn man dadurch das eigene Konto ganz schön strapaziert. Oder man lässt sich darauf ein, eine Aktion der Gemeinde oder etwas anderes, das einem am Herzen liegt, dafür richtig Zeit zu investieren, die man eigentlich nicht hat. Oder man nimmt sich Zeit für jemand, obwohl man gerade sowieso eigentlich ständig auf die Uhr guckt, der daherkommt, weil er gerade wirklich dringend einen braucht, der ein offenes Ohr hat. Die Erfahrung, die ich im finanziellen, aber eben auch in diesen ideellen Dingen immer wieder gemacht habe, ist, ich habe dabei, wenn ich mich darauf eingelassen habe, nie verloren, sondern immer gewonnen. Gott lässt sich nichts schenken. Er belohnt unseren Mut. Er hält immer noch mehr bereit, als was wir planen und rechnen können. Wie oder mit welcher Empfindung spendest du? Das war unsere Einstiegsfrage. Was möchte Gott? Er möchte unser Herz. Er möchte unser Herz mit seiner Liebe anrühren, es erweichen, es mit seiner Liebe füllen und stark machen darin. Er möchte uns dahin bewegen, dass wir nicht vom Haben leben, sondern vom Sein. Mensch sein. Geschöpf Gottes sein. Christ sein. Nachfolger Christi sein. Begeistert sein, von Gottes Geist erfüllt sein. Gott gibt immer zuerst, bevor er uns zum Geben auffordert. Er möchte, dass wir von Herzen geben, von Herzen teilen mit den anderen. Geld, Zeit, Glauben, aber auch da wo wir vielleicht in Not sind, Sorgen haben, von Krankheit geplagt sind, auch das miteinander teilen und darin auch ernten, nämlich Gebete, Unterstützung, Menschen, die einmal in den Arm nehmen, damit man wieder ein bisschen aufatmen kann. Er möchte, dass es uns am Herzen liegt, so miteinander unterwegs zu sein und da, wo eben auch nötig ist, anderen zu helfen. Dass es uns am Herzen liegt, unseren Teil dazu beizutragen, dass Gottes Reich in dieser Welt überall aufleuchtet und insgesamt so auf geheimnisvolle Weise wächst. Und dass Gottes Gemeinde, Jesu Christi Gemeinde, gebaut wird. Gott möchte, dass wir gerne statt lustlos geben und nicht gezwungen, sondern freiwillig, eben fröhlich, von Herzen froh. Kollektenreden können gut sein. Ich stelle mir gerade so vor, wir gehen alle in Unterhosen gleich heraus. Aber ich halte ja keine Kollektenrede. Aber meist, würde ich jetzt mal aus meiner Lebenserfahrung behaupten, sind sie eher fragwürdig. Also dieses Gefühl, dass der da vorne jetzt eine Rede hält, um unser Geld zu kriegen, uns irgendwie eigentlich ein bisschen unangenehm ist, merkwürdig klingt, manipulativ ist. Und das merken wir eben hoffentlich häufig instinktiv. Es berührt uns unangenehm. Gott will uns nicht das letzte Hemd nehmen, sondern er will uns vielmehr im Herzen für seine Sache begeistern. Und dass wir von allem, was uns gegeben ist, gerne abgeben und teilen. Aus Dankbarkeit und zu seiner Ehre. Amen.